Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mallorca, Ägypten, die Algarve, das sind Ziele, die im Moment angeflogen werden. Urlaub an der Ostsee oder Nordsee dagegen, das ist nicht möglich, es sei denn, man hat dort Verwandte oder Freunde. Kein kontaktarmer Osterurlaub in Deutschland, dafür Flüge ins Ausland, verbunden allerdings mit einer Testpflicht für Rückkehrer. Wie die Fluglinien das umsetzen wollen, darauf schauen wir gleich. Und außerdem bis 17:30 Spanien probt die 4-Tage-Woche. Mein Name ist Sina Fröndrich, willkommen zu dieser Sendung. Es soll ruhig werden an Ostern. Ein kurzer, strenger Lockdown, so nennt es die Bund-Länder-Runde. Doch noch werfen die 2 geplanten Ruhetage einige Fragen auf. Bekommen Beschäftigte an diesen Tagen, Gründonnerstag und Karsamstag, Zuschläge wie an Feiertagen? Und wenn ja, wer zahlt das? Diese Unklarheit, die sorgt für Unmut und nicht nur das. Der Handelsverband etwa beklagt die bestehenden Einschränkungen und das Gastgewerbe fordert einen Öffnungsfahrplan. Theo Gers über Strittiges, viel Kritik und über mögliche neue Hilfen.
Der Ton wird rauer und wütender. Am Mittag eine messerscharfe Erklärung von BDI-Präsident Siegfried Russwurm. Der scharfe Lockdown über Ostern, die kurzfristig verordneten Ruhetage an Gründonnerstag und Karsamstag, so etwas dürfe nicht zur dauerhaften Krisenstrategie werden. Und dann bringt es Russwurm auf den Punkt. Während andere Staaten mehr und schneller impfen und testen, verhängt Deutschland Ruhezeiten. Der BDI-Präsident ist wütend, warnt vor langanhaltenden, irreparablen Schäden und erfordert einen Impfruck, der durchs Land gehen müsse, mit Impfangeboten rund um die Uhr, auch am Wochenende. Nur wer impft, wächst, so die Botschaft. Am Mittag hat auch der Wirtschaftsminister verstanden, wie sehr die Hütte brennt. Peter Altmaier bezeichnet den Osterlockdown als einen beispiellosen Kraftakt.
Die Frage, wie wir umgehen mit der Herausforderung über die Osterfeiertage, wird auch darüber entscheiden, wie erfolgreich unsere Wirtschaft langfristig sein wird.
Das ist ein Durchhalteappell, auf den das Versöhnungsangebot folgt.
Selbstverständlich ist es Aufgabe des Staates und auch ganz besonders die Aufgabe des zuständigen Bundesministers, dafür zu sorgen, dass notwendige Hilfen, die zusätzlich notwendig werden, auch bereitgestellt werden.
Doch wie geholfen wird, wem geholfen wird, das alles bleibt im Ungefähren. Das muss Altmaier noch mit dem Finanzminister, den Bundestagsfraktionen und auch der Wirtschaft selbst klären. Die wird für Ende nächster Woche zum nächsten Gipfel eingeladen. Heute deshalb nur so viel.
Wir wollen, dass der Verzehr von Eigenkapital dadurch unterbrochen werden kann, dass notwendige Hilfen zur Verfügung stehen. Und ich glaube, dass dies gelingen wird.
Währenddessen rätseln Millionen Arbeitnehmer und auch die Arbeitgeber über den Gründonnerstag und den Karsamstag. Haben Beschäftigte frei oder bezahlt frei, bekommen die, die arbeiten müssen, Zuschläge, werden Ruhetage vom Kurzarbeitergeld abgezogen. Solche wichtigen Detailfragen sind ungeklärt. Ein Übernächtigter, Dietmar Woidke, Ministerpräsident von Brandenburg, am Morgen im Deutschlandfunk auf die Frage, ob Ruhetage etwas Ähnliches wie Feiertage seien.
Nicht ganz, aber sowas Ähnliches. Also Ruhetag ist auch definiert, ich glaube im Arbeitsschutzgesetz oder irgendwo steht es jedenfalls drin. Also ich habe jetzt nicht genau die Definition, das war heute früh um 2:30, als wir da angefangen haben zu diskutieren. Das wird alles noch geklärt, wie das Ganze aussehen soll.
Die Unternehmen sind über dieses große Durcheinander nur noch entsetzt, erklärt Arbeitgeberpräsident Dulger am Nachmittag dazu. Zuvor hat Markus Söder gesagt, der Bund solle die offenen Fragen klären. Mit scharfer Kritik reagiert der Handelsverband Deutschland. Bund und Länder agierten nur noch im Tunnelmodus, sagt HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Gent. Für ihn ist die Schließung der Geschäfte ein neuer Nackenschlag und der sei in Sachen Pandemiebekämpfung auch noch kontraproduktiv.
Ja, paradox ist natürlich, dass man jetzt mit der Schließung des gesamten Handels, auch des Lebensmittelhandels am Gründonnerstag, diese dritte Welle nicht aufhalten wird. Im Gegenteil, das wird zu Frust bei den Verbrauchern führen und zu Schlangen, sowohl am Mittwoch als auch beim Ostereinkauf am Samstag.
Einen konkreten Öffnungsfahrplan für die Zeit ab Ostern fordern auch die Hotels und Gaststätten. Spätestens am 12. April müsse die Politik liefern, so DEHOGA-Präsident Guido Zöllig. Handwerkspräsident Hans-Peter Wollseifer warnt sogar vor einem breitflächigen Kollaps von Firmen. Fehlende Planungshorizonte, dazu stockende oder unzureichende Überbrückungshilfen, das würden viele Betriebe nicht überleben. Doch nicht nur die Wirtschaft ist unzufrieden mit der Politik, andersherum ist es genauso. Finanzminister Olaf Scholz erhebt den Zeigefinger. Es stünden jetzt viele, viele Tests zur Verfügung. Die müssten die Firmen aber auch einsetzen.
Und wenn das nicht so ist, werden wir Anfang April, das steht auch in dem Beschluss von gestern noch mal ausdrücklich hin, das mit den Möglichkeiten einer rechtlichen Verordnung machen.
Eine Verordnung, die Firmen Tests vorschreibt. Das würde noch mehr Bürokratie beim Impfen und Testen bedeuten. Scholz wirkt, als fiele ihm das im nächsten Moment ein. Die Unternehmen, so schiebt er schnell nach, dürften schon aus Eigeninteresse alles tun, damit die Tests stattfinden.
Keine Testpflicht für Unternehmen also und kein Osterurlaub an Nord- und Ostsee. Das sind einige der Beschlüsse von gestern Nacht. Was erlaubt bleibt, das sind Flüge nach Mallorca, Ägypten etwa oder an die Algarve in Portugal. Anders als etwa in Großbritannien, wo das Fliegen ins Ausland im Moment nur mit sehr gutem Grund möglich ist, sind aus Deutschland heraus keine Flüge verboten. Aber es soll Regeln geben, eine Testpflicht für alle, die zurückkehren, und zwar bevor das Flugzeug abhebt. Fluggesellschaften reagieren erleichtert darauf, auch wenn viele Fragen noch nicht geklärt sind. Etwa, wer bezahlt diese Tests eigentlich? Brigitte Scheut ist informiert.
Einen Lichtblick für die Reisebranche gibt es nach dem Bund-Länder-Treffen zur Corona-Lage nur für die Reise in Nicht-Risikogebiete. Denn eine pauschale Quarantäne für alle Reiserückkehrer wird es nicht geben. Allerdings müssen sich Urlauber testen lassen, die etwa aus Mallorca zurückkehren. Eine gute Nachricht, urteilte schon am Morgen der Präsident des DRV, des Deutschen Reiseverbands, Norbert Fiebig, im ZDF.
Wir begrüßen sehr, dass es zu keiner Quarantänepflicht bei der Rückkehr aus Nicht-Risikogebieten gekommen ist und das jetzt ersetzt wurde durch eine Testpflicht. Das verlässt zwar die bisherige Systematik, führt aber dazu, dass die Sicherheit der Rückkehrer nochmal erhöht wird und das ist sehr begrüßenswert.
Die Branche hofft, dass das Geschäft wieder in Gang kommt, wenn Urlauber getestet werden, aber nicht mehr in Quarantäne müssen. Teststrategien im Flugverkehr zu stärken sei richtig, heißt es in der Branche. Bei der Umsetzung will sie helfen, vor allem beim Aufbau von Kapazitäten vor Ort. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sagte in Berlin, er habe mit Lufthansa, Eurowings, TUI und Condor die Absprache getroffen, dass eine Logistik zur Verfügung gestellt werde und dass Passagiere getestet würden. Aber das soll nur über die Ostertage geschehen, geht es nach der Luftverkehrswirtschaft. Das müsste eine zeitlich befristete Ausnahme in der gegenwärtigen akuten Phase der Pandemie bleiben, sagte Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands BDL. Nach dem Lockdown an Ostern müsse man solche Regelungen wieder an die aktuelle Pandemielage anpassen. Soll heißen, eine Testpflicht soll nur für Risikoländer mit einer Inzidenz von mehr als 50 gelten und nicht für solche mit niedrigerer Inzidenz ohne Reisewarnung wie jetzt Mallorca. Um die allgemeine Testpflicht einzuführen, muss das Infektionsschutzgesetz geändert werden. Da gibt es noch viele Details zu klären. Wer zum Beispiel soll die Kosten tragen für die zusätzlichen Tests? Dazu sagte heute Morgen DRV-Präsident Fiebig.
Das zahlt wahrscheinlich die Airline der Reiseveranstalter. Wenn es hier um entsprechende Schnelltests geht, dann reden wir hier nicht mehr über große Beträge. Und das sollte zu regeln sein.
Zum Freitesten sollten neben den zuverlässigen PCR-Tests auch geprüfte Antigen-Schnelltests verwendet werden dürfen, heißt es im Abschlussentwurf einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe, der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Für die Zeit nach Ostern drängt die Tourismusindustrie darauf, dass Passagiere die Quarantäne auch bei der Einreise aus einfachen Risikogebieten mit einem negativen Test verhindern können. Darüber will der Bundesverkehrsminister mit der Branche nach Ostern sprechen. Zuletzt hatte der Reiseverkehr vor allem in Richtung der Balearen wieder deutlich zugelegt. Nun sollen die Fluggesellschaften während der Osterferien ihr Angebot nicht weiter ausweiten. In Deutschland jedoch ist der Unmut groß.
Die Stimmungslage in der Branche ist mittlerweile dramatisch geworden. Es macht sich eigentlich Wut und Verzweiflung bei den Akteuren, bei den Leistungsträgern im Tourismus breit,
sagte Dirk Dunkelberg, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Tourismusverbands im SWR. Die deutsche Tourismuswirtschaft hatte sich zumindest kontaktarmen Urlaub in Ferienwohnungen und Wohnmobilen gewünscht. Der jedoch ist vorerst nicht möglich.
Brigitte Scheut ist über die Reisebranche. Testen, aber keine Quarantäne. Ansonsten ist noch vieles offen, wenn es um das Reisen mit dem Flugzeug geht. Die Testpflicht steht und das kommt überraschend für all jene, die sich heute Morgen in den Flieger nach Mallorca gesetzt haben. Wie die Bund-Länder-Beschlüsse dort ankommen, hören wir mal ein paar Eindrücke von der Insel.
Also die Regierung überholt sich ja immer selber. Wenn Sie sagen, hier ist kein Risikogebiet, dann ist ja kein Risikogebiet mehr. So, jetzt macht man das zum Risikogebiet, obwohl es ja kein Risikogebiet ist.
Habe ich gar kein Problem mit, dass getestet wird. Ich wurde getestet, wie ich hergeflogen bin mit dem PCR-Test. Und finde ich das auch in Ordnung, wenn wir wieder zurückkommen und da getestet werden.
Erstmal sind wir erleichtert, dass wir nicht in Quarantäne müssen. Das wäre ja noch jetzt die Krux gewesen, nachdem alle im guten Glauben, sie fahren in ein risikofreies Gebiet, auch ohne Probleme wieder nach Deutschland einreisen können. Mit der Testpflicht können wir persönlich gut leben.
Eindrücke von Mallorca. Und wir bleiben noch in Spanien, dieses Mal Corona-frei. Die spanische Regierung, die startet einen Testlauf und es geht um die Arbeitszeit. Üblich ist wie in Deutschland die 5-Tage-Woche. Nun will die Regierung testen, ob nicht auch eine 4-Tage-Woche funktioniert, so wie es einige Unternehmen auch schon ausprobieren. Wie das Modellprojekt abläuft und welche Reaktionen es darauf gibt, Oliver Neuroth berichtet.
Er ist einer der Köpfe hinter der Idee, Íñigo Errejón, Chef der kleinen Linkspartei Más País. Schon seit Monaten setzt er sich für die 4-Tage-Woche ein. Spanien gehört zu den Ländern, in denen die Menschen europaweit am längsten arbeiten. Und dazu ist unser Land nicht besonders produktiv. Warum versuchen wir es nicht, weniger Zeit am Schreibtisch zu verbringen, dafür mehr Zeit für schöne Dinge zu haben? Errejón hat bei der spanischen Regierung aus Sozialisten und Linkspartei Podemos die 4-Tage-Woche beantragt. Und sie kommt als Modellprojekt. Im Herbst soll es losgehen. Etwa 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von hauptsächlich mittleren und kleineren Unternehmen arbeiten dann einen Tag pro Woche weniger, und zwar mindestens für ein Jahr. Sie sollen aber ihr volles Gehalt bekommen. Die Idee dahinter: Firmen schaffen neue Jobs. Setzen 5 Beschäftigte jeweils einen Tag pro Woche aus, könnte das Unternehmen eine zusätzliche Vollzeitkraft einstellen, um das Pensum aufzufangen. Der spanische Staat zahlt den Betrieben dafür Geld. Im Gespräch sind insgesamt 50 Millionen Euro. Geld, das im Haushalt eigentlich nicht übrig ist. Daher könnten die Mittel aus dem Corona-Hilfspaket der EU kommen. Wirtschaftsprofessor Juan Torres von der Universität Sevilla hält das nicht für dramatisch. Klar, wir geben Geld für ein Experiment aus, von dem wir nicht wissen, ob es wirklich etwas bringt. Aber die Kosten sind überschaubar. Sie konkurrieren kein bisschen mit anderen Hilfsleistungen, die in dieser Pandemie ausgezahlt werden. Im Vergleich geht es um einen winzigen Anteil. Der Wirtschaftswissenschaftler ist sich sicher, dass eine 4-Tage-Woche tatsächlich neue Arbeitsplätze schaffen kann. Ohne Zweifel, sagt er. Neue Jobs braucht Spanien dringend. Im Februar hat die Zahl der Arbeitslosen die 4-Millionen-Marke überschritten. Zum ersten Mal seit fast 5 Jahren wieder. Damals hatte das Land noch mit den Nachwirkungen der schweren Wirtschaftskrise zu kämpfen. Jetzt mit den Folgen von Corona.
Una pandemia puede resultar un mal momento.
Eine Pandemie wirkt erst einmal wie der denkbar schlechteste Moment für ein solches Projekt. Aber es ist ein guter Moment. Denn durch Corona müssen wir uns neu erfinden. Sowohl Unternehmen als auch wir selbst. Geleitet wird das Pilotprojekt von einer Expertengruppe, in der Vertreter der Regierung, der Gewerkschaften und der Wirtschaftslobby sitzen sollen. Gerade aus der Wirtschaft kommt Kritik an dem Experiment. Eine Vereinigung von Unternehmern aus der spanischen Region Aragon spricht beispielsweise von einem Wahnsinn. Um aus einer Krise herauszukommen, müsse man mehr arbeiten, nicht weniger. Ideengeber Errejón von der Linkspartei Más País verteidigt die 4-Tage-Woche. Unser Experiment wird Ergebnisse liefern. Und dann können wir noch einmal über die Arbeitsbedingungen in Spanien debattieren. Ich bin mir sicher, dass unser Projekt für bessere Arbeit sorgt. Und das bringt allen etwas. Profiteure könnten vor allem junge Menschen in Spanien sein. Sie sind es, die oft mit prekären Arbeitsverhältnissen abgespeist werden und 10 bis 11 Stunden am Tag arbeiten müssen. Fällt ein Arbeitstag pro Woche weg, würde das einer Gehaltssteigerung von 20% entsprechen. Es dürfte aber mehr als fraglich sein, ob nach dem Experiment Unternehmen ohne staatliche Zuschüsse dabei weiter mitspielen.
Aus Madrid, Oliver Neuroth. Ein einziges Mal hat die EU-Kommission bisher eine Impfstofflieferung gestoppt. Es ging um den Export von AstraZeneca-Dosen nach Australien. Doch es mehren sich die Stimmen, die ein generelles Exportverbot fordern. Die EU-Staaten sind uneins und werden darüber Ende der Woche bei ihrem Gipfel beraten. Die Leiterin des EU-Impfprogramms, Sandra Gallina, zeigt sich heute jedoch entschlossen, man sei bereit, Dosen von AstraZeneca, die in der EU produziert würden, zu sichern. Das sagte sie bei einer Anhörung im EU-Parlament. Matthias Reiche.
Ende April sollen die ersten Lieferungen des vor zwei Wochen zugelassenen Impfstoffs von Johnson & Johnson eintreffen. Von dem reicht eine Dosis, weshalb EMA-Chefin Cook damit große Hoffnungen für die europäische Impfkampagne verbindet. Gleichzeitig würden noch drei andere Covid-Impfstoffe geprüft, darunter auch das russische Präparat Sputnik V. Eine Zulassung könnte dann gegebenenfalls im Juni erfolgen. Die aktuellen Versorgungsmängel lassen sich damit leider nicht beheben, weiß auch Sandra Gallina. Die Italienerin ist als Leiterin der EU-Generaldirektion Gesundheit auch zuständig für die Verhandlungen mit den Pharmaunternehmen.
Das erste Quartal war nicht einfach. Wir wussten, dass wir nicht viele Impfdosen bekommen würden. Auch wenn es einige kleinere Probleme bei Pfizer und Moderna gab, haben die beiden Unternehmen ihre Verträge im Großen und Ganzen eingehalten und wöchentlich wie verabredet geliefert. Anders als AstraZeneca, das ist ein Vertrag, mit dem wir ernsthafte Probleme haben. Von dem, was uns versprochen wurde, haben wir nicht mal ein Viertel erhalten.
Nur eine von fünf AstraZeneca-Produktionsstätten, die in den Verträgen aufgelistet sind, liefere derzeit Impfstoffe an die EU. Aber man werde alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um die vereinbarten Dosen von AstraZeneca zu bekommen, sagt die EU-Chefverhandlerin.
Was die Exporte betrifft, bleibt es dabei, dass wir offen sind. Wir unterstützen über 30 Länder in der Welt, denen wir die Möglichkeit geben, an Impfstoffe zu kommen. Wir wollen keine Beschränkungen von Lieferungen aus der EU. Aber wir haben ein Überwachungssystem, um den Überblick über die Lieferungen aus der EU zu haben. Und da sage ich mit Blick auf AstraZeneca, dass wir gegebenenfalls bei Nichteinhaltung der Zusagen auch Maßnahmen ergreifen.
Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte dem schwedisch-britischen Hersteller bereits mehrfach mit einem Exportverbot gedroht, sollte der Pharmakonzern seinen vertraglichen Lieferpflichten gegenüber der EU nicht nachkommen.
Wer darf wie viel fischen im Nordatlantik und in der Tiefsee? Ganz final haben das die EU und Großbritannien noch nicht ausgehandelt. Es gab eine Vereinbarung für den Übergang bis kommende Woche und die wurde nun noch einmal verlängert. Paul Vorreiter mit den Einzelheiten und er beginnt mit Landwirtschaftsministerin Klöckner.
Wir stehen jetzt kurz vor einem Durchbruch, kurz vor einer Einigung.
Prognostizierte am Vormittag Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner und nur etwa eine Stunde später war die vorläufige Einigung unter Dach und Fach. Die war notwendig geworden, weil sonst ab April europäische Fischereibetriebe nicht hätten in See stechen können. Hintergrund ist, dass die EU und das Vereinigte Königreich im vergangenen Jahr lediglich maximal erlaubte Fangmengen festgelegt haben und die gelten bis Ende März. Sie ergaben sich aus den Fangmengen für das vergangene Jahr, die auf die ersten drei Monate anteilig berechnet wurden. Die Fangquoten für die einzelnen Bestände sind aber noch ungeklärt. Die Verhandler hatten ursprünglich gehofft, das bis März zu klären. Das hat allerdings aufgrund zäher Gespräche mit dem Vereinigten Königreich bisher nicht funktioniert. Deshalb haben sich die EU-Staaten nun erneut auf vorübergehende Gesamtfangmengen einigen müssen. Die gelten bis Ende Juli. Weiter bleibt es Aufgabe der EU-Kommission, auf eine endgültige Einigung mit dem Vereinigten Königreich hinzuwirken.
Wir unterstützen die Kommission, dass es ihr gelingt, bis Ende März eine Einigung mit Großbritannien auch hinzubekommen, damit wir auch endgültig die Quoten festlegen können.
Umweltkommissar Sinkevicius zeigte sich auch optimistisch, dass die Übergangslösung bald durch endgültige maximale Fangmengen ersetzt werden könne, weil die Gespräche mit dem Vereinigten Königreich zuletzt auch an Schwung gewonnen haben.
Over the last week we have progressed significantly in the EU-UK consultations and we did it in a constructive atmosphere. Thus I remain optimistic that very soon we will succeed with our Plan A.
Grund zum Optimismus liefert auch ein Teilerfolg in den Verhandlungen. Vergangene Woche wurden die trilateralen Gespräche mit Norwegen und dem Vereinigten Königreich über gemeinsam bewirtschaftete Zonen in der Nordsee erfolgreich beendet.
Aus Brüssel Paul Vorreiter und dort wurden gestern auch Sanktionen gegen China verhängt, wegen Chinas Umgang mit den Uiguren. Die Volksrepublik reagierte ihrerseits mit Sanktionen gegen EU-Politiker und gegen das Mercator-Institut für China-Studien. Wie könnte sich all das auf die wirtschaftlichen Beziehungen auswirken? Mischa Erhardt.
Seitens der EU sind es die ersten Sanktionen wegen Menschenrechtsverstößen in China seit drei Jahrzehnten. Dass sie gerade jetzt aus dem Hut gezaubert wurden, wundert Horst Löchel, den Leiter des Sino-German Center an der Frankfurt School.
Warum jetzt gerade um den Zeitpunkt? Wir hatten also im Dezember ja eine Lage, wo das ins sogenannte Investitionsschutzabkommen auf den Weg gebracht worden ist. Da ist ja auch über diese Frage von Menschenrechtsverletzungen und Zwangsarbeit der Uiguren gesprochen worden. Also der Zeitpunkt ist unglücklich gewählt und ich meine auch, zu so einer scharfen Waffe wie Sanktionen zu greifen, ist doch ein bisschen viel.
Betroffen von den chinesischen Gegensanktionen ist auch das renommierte Mercator-Institut für China-Studien, Merix. Dort ist man bemüht, diplomatische Töne anzuschlagen. Das Forschungsinstitut allerdings wird die Sanktionen spüren, meint Merix-Direktor Miko Huotari.
Konkret gehen wir davon aus, dass Reisetätigkeit weniger möglich sein wird. Gleichzeitig ist es auch klar, unsere Forschungsarbeit und Forschungstätigkeit wird weitergehen. In vielerlei Hinsicht war sowieso bereits wegen Corona und wird auch auf absehbare Zeit keine Reisetätigkeit nach China möglich sein. Auch der Wert von wirklich genuiner, offener Feldforschung in China ist zuletzt zurückgegangen. Also insofern bleiben wir bei unserer Mission, differenziertes China-Bild durch unsere Analyse bereitzustellen.
Huotari ist der Ansicht, dass China sich keinen Gefallen getan hat, auf die EU-Sanktionen mit Gegenmaßnahmen zu reagieren, weil dadurch der Konflikt weiter eskalieren könnte. Wirtschaftlich könnte das zum Problem werden, beispielsweise für die deutsche Exportindustrie. Denn 2020 war die Volksrepublik zum 5. Mal in Folge Deutschlands wichtigster Handelspartner. Horst Löchel.
Wenn es ganz schlecht läuft, dann kommt eben das Investitionsschutzabkommen nicht auf den Weg und die Geschäfte brechen eben ein. Vielleicht sollte man dann doch noch mal erinnern, dass ungefähr 1 Million Arbeitsplätze hier in Deutschland eben auch von unseren Außenwirtschaftsbeziehungen mit China abhängen. Also ich sehe eigentlich keinen Grund, warum wir das jetzt riskieren könnten, mal ganz davon abgesehen, ob diese Sanktionen wirklich zu einer Verbesserung führen. Eher führen sie nicht zu einer Verbesserung, sondern eben zu Gegendruck, wie man an den Maßnahmen China sieht. Also bleibt letztlich der Schaden bei uns wirtschaftlich liegen.
Horst Löchel von der Frankfurt School sieht die EU-Sanktionen gegen China kritisch, während sie von anderer Seite begrüßt werden. Einen Kommentar dazu hören Sie 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Damit schauen wir auf den Tag an der Börse mit Claudia Werle in Frankfurt am Main. 2 Ruhetage an Ostern, aber Flugreisen sind weiterhin möglich. Welche Reaktion sehen Sie auf die Corona-Beschlüsse?
Gut, die Infektionszahlen sind nach wie vor hoch. Viele haben aber insgeheim wohl doch gehofft, dass es Lockerungen gibt, dass zu Ostern Treffen mit der Familie, mit Freunden in etwas größerem Kreis möglich sein würden. Jetzt halt die Befürchtung, dass sich die lang ersehnte wirtschaftliche Erholung weiter nach hinten verschieben wird. In vielen Industriebetrieben wird zwar gearbeitet, aber weite Teile der Dienstleistungsbranche haben zu kämpfen. Immerhin, der DAX vom Tagestief erholt, steht jetzt leicht im Plus bei 14.690 Punkten.
Und wie sieht's aus mit Papieren der Luftfahrtbranche?
Die Aktien deutlich im Minus, Lufthansa-Papiere beispielsweise 4% tiefer, auch Fraport-Aktien werden verkauft. Wir sehen im Moment einfach, wie schnell Grenzen wieder dicht gemacht werden, wie schnell Reisewarnungen ausgesprochen werden. Reisen zu planen, das ist schwierig.
Das Heimwerken stand hoch im Kurs im vergangenen Jahr, steht's noch. Die Baumarktkette Hornbach mit einer guten Bilanz?
Ja, das ist richtig. Viele haben den Lockdown genutzt, die eigenen vier Wände, den Garten, den Balkon wieder auf Vordermann zu bringen. Handwerker sind in diesen Zeiten oft schwer zu bekommen. Und wenn der Wasserhahn halt kaputt ist oder wenn die Küche dringend neu gestrichen werden muss, dann geht manch einer doch lieber selbst in den Baumarkt und kauft die entsprechenden Utensilien und legt selbst Hand an. Davon können Hornbach und Co. profitieren. Hornbach Papiere fast 4% im Plus.
Konzerte dagegen sind ausgefallen. Wie stark hat das Geschäft von CTS Eventim gelitten?
Sehr. Großveranstaltungen, ob das nun Konzerte waren oder Sportveranstaltungen, das ging ja quer durch alle Bereiche, dass Veranstaltungen ausgefallen sind. Im vergangenen Jahr brach der Umsatz bei CTS Eventim um mehr als 80% ein. Vor Steuern fiel ein Verlust von 102 Millionen Euro an. Das Unternehmen hat mit Einsparungen reagiert, hat Stellen abgebaut. In diesem Jahr zumindest, so die Hoffnung, soll es in Sachen Großveranstaltungen sowas wie Neustart geben. Aktien von CTS Eventim werden dennoch verkauft. Sie geben 1,7% nach.
Autowerte sind unter Druck geraten. Das hängt aber nicht mit dem Autogipfel heute Abend zusammen.
Nein, das sind Gewinnmitnahmen. Fast alle Hersteller haben sich ja die Elektromobilität auf die Fahnen geschrieben, wollen in Zukunft möglichst klimaneutral produzieren. Das hat zuletzt zu deutlichen Kursgewinnen bei den Aktien geführt und heute wird Kasse gemacht.
Schauen wir noch auf Euro-Anleihen und den Goldpreis.
Der Euro kostet 1,1863 Dollar. Die Umlaufrendite von minus 0,37 auf minus 0,39% gesunken und die Feinunze Gold wird mit 1.727,12 Dollar gehandelt.
Und das war Claudia Werle mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main. Damit Zeit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Hier im Deutschlandfunk folgen die Nachrichten. Anschließend dann Kulte heute mit meinem Kollegen Stefan Keudehoff. Mein Name ist Sina Fröndrich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.